SWR Kultur am Samstagnachmittag. So manch große Karrieren entspringen dem Mut der Verzweiflung, weil die Startbedingungen eben nicht immer ganz so perfekt sind. Beispiel der Schauspieler Jörg Hartmann. Heute kennen ihn wahrscheinlich alle als schnoddrigen Tatortkommissar Faber, der in Dortmund ermittelt. Und lange bevor er in der ARD-Serie Weißensee die Leinwand eroberte, stand er schon etliche Jahre auf der Theaterbühne, an der Berliner Schaubühne oder auch am Nationaltheater Mannheim. Aber dieser Weg war keineswegs vorgezeichnet und er beginnt damit, dass zwei Schauspielstudenten einer großen Theaterchefin auflauern. Wie es dazu kam, kann uns Jörg Hartmann jetzt selbst in SWR Kultur am Samstagnachmittag erzählen. Hallo, Herr Hartmann.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Hartmann, heute würde man Studierenden wahrscheinlich empfehlen, schreib doch erstmal eine Bewerbung, lass dich coachen. Was hat Sie dazu gebracht, damals der Leiterin der Berliner Schaubühne, das war die Regisseurin Andrea Breth, quasi ein Vorsprechen aufzuzwingen, kann man ja schon fast sagen.
Ja, wenn man ein richtiger Stalker wahrscheinlich, würde man heute sagen. Relativ einfach. Also ich war auf der Schauspielschule in Stuttgart und leider kam zu uns nach Stuttgart in den Südweste, kamen kaum Leute. Also da kamen keine Intendanten, keine Regisseure, denen wir irgendwie vorspielen konnten. Wir mussten also irgendwie zusehen, wie wir die Runde machten. Und dann bin ich mit einem Kumpel losgezogen. Wir waren in Hamburg, auch damals den Baumbauer, damals dem Chef vom Schauspielhaus, haben wir auch aufgelauert. Aber vor allem war so die Schaubühne der große Sehnsuchtsort. Und da sind wir mehrere Abende herumscharwenzelt, bis wir dann endlich die Frau Breth gegenüber beim Italiener sitzen sahen.
Und da haben Sie die Chance sozusagen gleich beim Schopf ergriffen und haben gesagt, wir möchten Ihnen doch gerne mal zeigen, was wir alle so gut können.
So sieht's aus. Wir hatten gar keine Wahl. Also wahrscheinlich eine gewisse Hybris spielte da schon auch eine Rolle. Aber was soll man machen? Ja, Fragen kostet ja nichts. Und mehr als Nein sagen kann sie nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, wir treffen uns um 7:30 oder 8 an der Pforte. Und wir, hoch aufgeregt, haben uns dann da mit ihr getroffen. Und dann haben wir wirklich fast 3 Stunden mit ihr gearbeitet. Später hatte sie nochmal Hausaufgaben für uns. Mussten also nochmal nach Hause. Der Vertrag war doch noch nicht unterschriftsreif, wie wir schon gehofft hatten. Und dann sind wir nochmal dahin. Also es war eine längere Odyssee.
Mit diesen Episoden, da beginnt ja Ihr wunderbares Buch, Der Lärm des Lebens, letztes Jahr erschienen, gleich ein Bestseller geworden. Und mit dem Sie jetzt aber aktuell auch bei uns im Sendegebiet auf Lesetour sind, zum Beispiel am 21. Februar. Da sind Sie dann in Fellbach in der Schwabenlandhalle auf Einladung der Kulturgemeinschaft Fellbach und lesen aus ihrem Buch und sprechen auch darüber, was vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist. Denn das konnte man auch erfahren. Sie haben eigentlich angefangen zu schreiben wegen ihres demenzkranken Vaters. Darüber, dass dann auch ihr Beruf ihnen nur ganz wenige Möglichkeiten gegeben hat, bei ihm sein zu können. Haben Sie sich diese Abwesenheit inzwischen ein wenig verzeihen können?
Ja, ich habe es mir so ein bisschen vielleicht auch, ja, mein schlechtes Gewissen von der Seele geschrieben.
Es ist ja auch nicht ganz einfach. Man steckt dann immer so in diesen Zwängen, beruflichen Zwängen, kann sich nicht selbstverständlich einfach mal kurz abmelden, wenn man auf Dreh ist oder eben eine Verpflichtung auf der Bühne hat. Aber trotzdem, ja, wie Sie sagen, es bleibt immer dieses schlechte Gewissen. Aber manchmal habe ich auch so aus eigener Erfahrung das Gefühl, dass die Eltern das vielleicht auch gar nicht so erwarten.
Ja, wie Sie sagen, man ist in so einer Zwickmühle. Ne? Ich war damals, kurz vorher hatte ich ein Gastspiel in Frankreich mit der Schaubühne. Dann sitzt man da, man kann da nicht einfach mal eben abhauen. Man hofft dann immer, ach, die Zeit wird noch reichen. Dann hatte ich dummerweise noch Drehtage in Prag und da erreicht. Und das war wirklich ein Tag vorher, also oder wenige Stunden später hätte ich es dann noch geschafft. Aber die Nachricht erreichte mich dann in Prag. Und das hatte ich das ein oder andere Mal in meinem Leben, dass ich so bei entscheidenden Momenten dann nicht dabei sein konnte. Das ist halt die Krux dieses Jobs. Ne? Man kann nicht mal eben schnell loseilen, sondern ist dann gezwungen zu funktionieren, weil das Publikum ist da, das erwartet einen. Oder im Falle von Dreharbeiten hängt das dann an so einem ganzen Team im Ausland. Also wie viel Gelder da natürlich auch im Spiel sind, wenn man dann umdisponieren müsste. Und das wäre sowieso der letzte Drehtag da im Ausland gewesen. Das also noch weiter hinauszuzögern. Also da denkt man über Dinge nach, die man ja gar nicht beeinflussen kann. Und dann ist man in der Bredouille. Ne?
Und kann man dann so diese berühmten Prioritäten setzen? Das ist ja auch immer so etwas, mit dem man dann leicht im Gespräch auch konfrontiert wird.
Ich versuche es zumindest jetzt zu tun. Natürlich lerne ich daraus. Als es damals auch eine ähnliche Situation bei der Geburt meiner ersten Tochter gab, die sehr schwierig war, oder dass die Zeit danach war sehr schwierig, da war ich kurz vor einer Theaterpremiere. Mein Gott, ich war damals Anfang 30, gerade frisch an der Schaubühne. Da denkst du dann, ja, du musst funktionieren. Du kannst jetzt nicht 3 Tage vor der Premiere hier sagen, tschüss, ich bin nicht mehr dabei. Du denkst irgendwie, du musst das jetzt durchziehen. Jetzt, 25 Jahre später, hat man natürlich auch einen anderen Stand und eine Erfahrung. Und dann würde ich sagen, okay, Leute, Theater ist nicht das Wichtigste. Ich bin jetzt weg.
Mhm. Ihr Vater war ja eine berühmte Ruhrpott-Größe, Handballstar bei der TSG Herdecke. Hupsi, so sein Spitzname, war ein leidenschaftlicher Sportler, ein Kümmerer, ein Freund, ein Funktionär, ein Schiedsrichter und einer, der immer gern Blödsinn gemacht habe, so heißt es in einem Nachruf. Wie haben Sie denn diesen Blödsinn Ihres Vaters in Erinnerung?
Ganz kurz noch zwischengeschoben. Viele, selbst in Stuttgart und im Stuttgarter Raum, werden ihn noch kennen, weil er hat da oftmals zum Handballverein oben am Fernsehturm in Degerloch auch starke Verbindungen. Und wir sind dann auch damals da gewesen, haben da Freundschaftsspiele gemacht oder Turniere. Also ihr seid, ich habe noch eine besondere Erinnerung an ein Handballspiel in Stuttgart im Schatten des Fernsehturms.
Sie lachen so? Oder war das irgendwie ein besonderes Ereignis dann?
Ja, ich war nicht die große Handballleuchte, muss ich sagen. Also ich war nicht die große Sportkanone wie mein Vater. Ich habe es halt irgendwann mal gemacht. Und verrückterweise habe ich das beste Spiel meines Lebens 1984 oder 85 wirklich in Stuttgart absolviert, als ich ungefrühstückt und noch mit leichtem Kater mehr oder weniger dazu genötigt wurde, als B-Jugendspieler, also genau, da muss ich 15, 16 gewesen sein, in der A-Jugendmannschaft auszuhelfen, also bei den Älteren, weil die hatten alle so einen großen Kater, dass sie keine komplette Mannschaft zusammengekriegt haben. Und jetzt ausgerechnet ich als die letzte Pfeife auf links außen habe dann mitgespielt. Aber weil keiner was von mir erwartet hat, ich war ungefrühstückt, was soll eigentlich passieren, war ich plötzlich so frei und habe mir keine Platte gemacht und habe 5 Tore da reingeknallt. Und wir haben gewonnen. Also ich habe da noch 2 Wochen von gezehrt. Also das war für mich Stuttgart. Dass ich dann ausgerechnet nach Stuttgart später an die Schauspielschule durfte, wo ich das Handballspiel meines Lebens gemacht hatte, das war natürlich für mich wie so ein Zeichen. Da dachte ich, das kann nicht schlecht sein. Ja, genau. Aber mal auf Ihre Frage zurückzukommen. Na, wie habe ich ihn erlebt? Er war immer jemand, der einen unglaublichen Schalk hatte und viel rumgequatscht hat. Manchmal natürlich so, dass ich es als Kind, als Junge als zu viel empfunden hat. Und dann ist es einem ja auch manchmal so ein bisschen peinlich, ne? Ja. wenn der Papa so eine alberne Nummer abzieht. Aber letztendlich bin ich da extrem dankbar für. Also ich beschreibe es auch in meinem Buch, meine Großeltern, sprich seine Eltern, waren beide taubstumm, wie es damals hieß, also gehörlos. Und er hat immer diese Gebärdensprache verballhornt. Wahrscheinlich war das für ihn eine Möglichkeit, damit überhaupt umzugehen. Er hatte, glaube ich, sicher in jungen Jahren damit angefangen, das ist zumindest meine küchenpsychologische These, dem Spott der anderen mit dem eigenen was entgegenzusetzen, durch die eigene Albernheit oder Verballhornung der Gebärdensprache irgendwie damit umzugehen, dass sie natürlich gehänselt wurden.
Ja, und dann nimmt man dem so ein bisschen so die Schärfe damit und versucht damit umzugehen. Sie haben die gehörlosen Großeltern schon angesprochen, die, das schreiben Sie auch, bei Hitler eigentlich auf der Liste standen, aber die NS-Zeit dann doch unbeschadet, Gott sei Dank, überlebt haben. Was war der Umstand? Also was hat Ihnen geholfen?
Na, wissen Sie, das Verrückte ist, das erzähle ich jetzt zum ersten Mal im Radio, ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, war noch sehr viel im Nebel der Vergangenheit sozusagen und ich konnte ihn nicht komplett lichten. Also die Demenz war ja auch der Auslöser des Schreibens, weil ich dachte, Hilfe, bevor jetzt mit ihm alle Geschichten verschwinden, schreibe ich das auf, was ich weiß. Ich habe alle möglichen Verwandten noch gelöchert, ich habe meine Mutter gelöchert. Aber manche Fragen blieben, unter anderem wie Zitat, mein Vater sagte immer, wir waren bei Adolf auf der Liste, was das konkret bedeutete. Konnte ich nur ahnen, aber letztendlich wusste das keiner. Verrückterweise habe ich das jetzt nach Fertigstellung des Buches, oder nein, besser, durch Lesungen jetzt noch rausbekommen. Ich war in der Heimatstadt meiner gehörlosen Großmutter und dann zog das plötzlich so Kreise, als ich gesagt habe, na, die kommt von hier. Und dann ging das über mehrere Ecken, dass ich an einen Hobbyahnenforscher gelangt bin, der zufälligerweise mit der Sippe meiner Großmutter auch verwandt ist. Und dadurch hatte sich da so ein Türchen geöffnet. Und durch den habe ich dankenswerterweise plötzlich Dinge herausgefunden, die ich in meinem Leben nie hätte herausfinden können.
Könnte das sein, dass Sie dann vielleicht auch nochmal mit einem zweiten Buch aufwarten? Oder ist das jetzt sozusagen ein einmaliges Erlebnis jetzt auch für Sie gewesen, dieses Buch zu verfertigen?
Nee, das hoffe ich nicht. Also das Schreiben hat mich schon immer gereizt. Dass ich bei der Prosa gelandet war, hat mich dann eher überrascht. Das kam wirklich aus einem inneren Bedürfnis heraus. Ich hatte vorher so dramatische Texte mal geschrieben und eben ja auch ein Drehbuch für meine Tatortreue selbst geschrieben. Aber bei der Prosa habe ich schon sehr Blut geleckt. Also ich bin, um ehrlich zu sein, dabei. Mal gucken, was das Leben mit einem vorhat. Ja, aber das Ziel ist schon, weiter zu schreiben. Aber es wird jetzt erstmal nicht wie der Lärm des Lebens etwas Autobiografisches sein. Das nicht. Das wird dann ein Roman. Toi, toi, toi.
Aber wie gesagt, jetzt sind Sie erst einmal in Fellbach und lesen dann aus Ihrem eigenen Text. Das ist ja auch etwas anderes als sozusagen in Ihrem Brotberuf als Schauspieler müssen Sie ja immer fremde Texte umsetzen. Ist das dann anders? Also, oder wie ist das anders für Sie, dann Ihren eigenen Text vorzutragen?
Ja, der ist natürlich mir sehr vertraut. Das ist etwas sehr Schönes. Ich habe dadurch, dass ich ihn selbst geschrieben habe, bin ich nicht nur Interpret, sondern habe diese ganzen Welten selbst kreiert. Was heißt kreiert? Ich meine, es ist ja autobiografisch geprägt, auch wenn ich das nicht Autobiografie nenne, aber es ist ja nicht erfunden. Aber die Tatsache, dass er so nah an mir und an meinem Leben und dem meiner Familie ist, das hat schon, als es losging mit dem Buch, als es rauskam und ich mit den Lesungen begonnen hatte, da habe ich schon ein Weilchen gebraucht, bis ich damit erstmal warm wurde, weil man lehnt sich natürlich sehr aus dem Fenster. Man gibt natürlich schon recht viel Preis.
Und ja, als Dankeschön für dieses schöne Gespräch möchten wir Ihnen gerne einen Musikwunsch erfüllen. Was würden Sie denn gerne im Radio hören?
Dann fällt mir jetzt ad hoc, auch wenn es ein bisschen traurig ist, der Weg von Grönemeyer ein. Grönemeyer als Kind des Ruhrgebiets und der Weg hat da nochmal eine spezielle Bedeutung.
Mit Blick auf Ihr Buch sehr verständlich. Das spielen wir jetzt, Herbert Grönemeyer, der Weg. Und herzlichen Dank an Jörg Hartmann und weiterhin viel Erfolg.
Ich danke Ihnen.